es ist auch eine ganz konkrete Ermutigung. Let's do it. Also dann verändern wir was. Mhm. Und zwar jetzt, jeder Einzelne von uns kann das Arbeit und das, was wir eben 80% unserer Wachenzeit tun, durchaus nutzen, sozusagen, um die Welt besser zu machen.
Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge ist Ellie Oldenburg zu Gast. Sie ist Autorin, Speakerin, Salonhost, Boardmember und Managerin, ehemals Managerin bei einem großen Corporate. Sie kennt die Arbeitswelt also aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und auch so die Arbeitslebenswelt aufgrund ihres multikulturellen Hintergrunds, ihres persönlichen Engagements und ihres Lebens, auch als Mutter. Und gerade ist ihr neues Buch erschienen, In Work Shift, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten, gibt sie Appelle, Hilfestellungen dazu, wie unsere Arbeit auch vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel, Klimakatastrophe, KI-Revolution in einer gestressten Wirtschaft neu erfunden werden kann, um unser Leben reicher, die Wirtschaft krisenfester, unsere Demokratien resilienter und unseren Planeten gesünder zu machen. Ich finde, das liest sich ganz wunderbar und Ellie gibt sehr konkrete Konzepte, die wir umsetzen können, über die wir in diesem Interview sprechen werden, flexible Arbeitszeiten, zugewandtere, aber auch produktivere Formen von Zusammenarbeit und einer ja, anderen Bereitschaft, nochmal Vielfalt wirklich zu leben, den Mut zu haben, auch Leistung anders zu denken und auch zu bewerten. Außerdem ist Ellie eine sehr gute Freundin von mir und ich freue mich einfach riesig heute, ihre klugen Gedanken und ihre ganz besondere Energie heute auch mit dir hier zu teilen. Ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ellie, herzlich willkommen im Podcast. So schön, dass du hier bist.
Danke dir, Vera, für die Einladung. Danke für die schönen Intro-Worte. Und du weißt ja, ich bin nicht nur Fan deines Podcasts, sondern auch deines Lebens. Was für ein Glück.
Magst du ein bisschen erzählen, wie es zu, auch so vielleicht von deiner Geschichte, ich fand es sehr schön, im Buch zu lesen, wie du so, obwohl ich das ja kenne, habe ich das mit großem Interesse nochmal gelesen, wie du so zu diesem ja sehr großen und dann so relevanten Thema, das uns ja alle irgendwie betrifft, gekommen bist.
Also ich bin da ja eigentlich mehr reingestolpert. Also dieses Thema, oder sagen wir so, das Thema hat mich gefunden im Sinne von, Elli, erzähl doch mal das, was du machst, das ist doch irgendwie New Work oder das ist doch, so könnten wir uns die Arbeitswelt der Zukunft vorstellen. Und das war vor vielen Jahren, wo ich eben meinen Corporate Job auf 3 Tage reduziert habe und das im Jobsharing und dann nebenbei Sidepreneurin geworden bin und eben Salonhost und mich einfach ausprobiert habe und übrigens, by the way, immer noch tue in vielen Bereichen. Und das heißt, das war jetzt gar nicht so der Masterplan, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Thema hat eher mich beschäftigt. Jetzt muss ich aber schon sagen, und ich sage das nicht herabschauend, rückwärtsgewandt, ich schaue auf mein Leben, sondern eher so mittendrin im Wirbelsturm. Es passt aber auch zu mir persönlich. Das war dem Verlag zum Beispiel war sehr wichtig. Ich wollte also gleich ins Thema eintauchen und haben gesagt, nee, du bist ja auch, also du bist ja Trägerin dieses Themas auch. Und was hat dich dazu gebracht? Und als ich darüber nachdachte, habe ich dann schon gemerkt, so naja, mein Leben zum Beispiel ist auch geprägt von Vielseitigkeit mit den guten und den nicht so guten Sachen. Und ich bin halt auch ein Produkt einer sehr vielseitigen, sehr großen, sehr multikulturellen Familie. So bin ich halt auch groß geworden, mit verschiedenen Dingen, die abseits der Norm einfach stattgefunden haben, sei es die familiäre Konstellation oder wo wir verortet sind oder die verschiedensten Meinungen, die auch aufeinanderprallen. Genau, und aus dieser Erfahrung, jetzt kann ich quasi mittendrin sagen, naja, es passt auch, dass ich mich aus verschiedenen Blickwinkeln zwar jetzt zu einem Thema, aber ich beschäftige mich ja auch mit vielen anderen Themen, auseinandersetze. Und das war auch mein großer Wunsch in dem Buch, warum ich mich habe auch darauf eingelassen habe, ist Zusammenhänge herzustellen. Also auch zu sehen, okay, das eine, es ist ja eben nicht nur die Bubble und schon gar nicht nur eine privilegierte Bubble, wir sprechen über Zukunft der Arbeit und wie können wir noch agiler und profitabler und schneller werden, sondern eher so, Moment, was hat das mit den menschlichen Faktoren zu tun, mit den demografischen, mit den ökologischen, mit den sozialen, mit den und so weiter. Und diese Brücke habe ich so versucht, immer wieder zu schlagen. Ja, und ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Bleibt, glaube ich, auch ein Prozess. Also das Buch darf sich, glaube ich, auch weiterentwickeln in den Gedanken.
Du hast das Buch ja Workshift genannt. Was genau bedeutet das für dich? Und warum, so verstehe ich es, meinst du, dass wir das ja dringend auch brauchen?
Du bist nicht die Erste, die mich auf den Titel anspricht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, nee, ich hätte das nicht antizipiert. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, oh, auf was springen die Leute an? Aber dass der Titel, auch dieses Wort Workshift, das wird jetzt schon öfter gefragt. Ich erzähle die Geschichte auch nochmal. Ehrlich gesagt ist das Wort entstanden im Austausch mit meiner amerikanischen Schwester, die in Texas lebt, die letzten Sommer hier war und ich kurz vor Ende der Abgabe des Manuskripts war und ich verzweifelt bin, in Anführungsstrichen, an dem Namen und dachte, Gott, wie nennen wir das? Weil ich will auf keinen Fall irgendein Buzzword da drin haben und dann haben wir halt so gesprochen und dann sagte sie so, okay, what is it in a nutshell you want to say? Und ich gesagt, well, I think we need to shift the way how we work, why we work, with whom we work, how we structure work und so weiter. Und sie so, it's a shift, it's a work shift. Also es war so, es ist auch so geboren aus einem Gespräch, was ich total schön finde. Und vor allem bin ich sofort drauf angesprungen, weil ich mir dachte, wunderbar, weil Work Shift in so eine schöne Doppelbedeutung hat, weil im Englischen bedeutet Shift, also Workshift bedeutet Schichtarbeit, also eine Schicht, eine Arbeitsschicht, so rum, nicht Schichtarbeit, Arbeitsschicht vielleicht so. Und fand ich das Wortspiel auch so schön. Und wir kennen vielleicht ja auch den Mindshift. Und also ich finde, dieses Wort Shift sagt ganz viel auf. Das hat so was Bewegendes irgendwie und nicht was Stehendes. So Arbeitswelt der Zukunft ist so, das ist so weit weg, da muss ich hin. Sondern eher so, nee, I'm shifting right now. Und das ist es vielleicht, wenn du, deine zweite Frage war ja, ne, warum wir das brauchen. Ja, weil wir alle Erwachsenen auf der ganzen Welt 80-90% unserer wachen Zeit mit Arbeit, und zwar Erwerbsarbeit, verbringen. Und ich mir wünsche, dass wir das auch mehr als Hebel für Veränderungen und Verbesserungen in der Welt sehen. Mhm. Und wenn wir uns umschauen, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Und mir kommt es vor, als betrachten wir die manchmal zu solitär. Also es gab in einer der Fridays for Future Bewegungen und auch öffentlichen Diskussionen gab es mal so dieses, ne, wir versuchen am Feierabend die Welt zu retten. Und damit konnte ich total viel anfangen, weil man sagt, stimmt, wir denken so, naja, ne, 9-to-5 in Anführungsstrichen, und bei den meisten ist es ja noch viel mehr, macht man das und dann habe ich noch irgendeine Form von Care-Arbeit zu leisten. Und dann, wenn überhaupt Zeit und Kraft vor allem übrig bleibt, dann kann ich mich nochmal damit auseinandersetzen, die Probleme der Welt erstmal zu verstehen. Und dann habe ich im Zweifel auch gar keine Kraft mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann doch nicht sein. Und das wünsche ich mir, dass wir das nicht so solitär betrachten, weil das, was wir jeden Tag 9-to-5, um es jetzt symbolisch zu sagen, machen, hat schon was mit den Problemen unserer Welt zu tun. Und ich glaube, da können wir vieles anders kultivieren und anders shiften.
Ich habe das bei mir ganz viel beobachtet in den letzten Wochen, Monaten sind es eigentlich schon, dass mich das Weltgeschehen so tief bewegt hat und gleichzeitig ich aber ja auch ganz praktisch irgendwie auch so operational bleiben wollte, um irgendwie auch ja ein Stück weit zu funktionieren. Und das empfinde ich schon auf der einen Seite als ein Dilemma, zum Teil tatsächlich, das ist jetzt nicht Thema, aber schon auch als eine Entlastung, dass mir das kapitalistische Denken erlaubt, einen Teil von mir abzuspalten, zu ignorieren und mich voll auf meine Arbeit zu konzentrieren.
Mhm. Das ist ein Privileg.
Ja, egal, was für einen Impact die hat, das ist ein großes Privileg, genau. Aber es ist schon ein Stück weit eine Erzählung, die sehr tief sitzt, dass ich keine Zeit dafür habe, mich darum zu kümmern, ne, wie jetzt mich zu engagieren, mich einzubringen, Sachen zu verändern. Ne? Und ich merke, ich hätte die Zeit. Ich muss sie mir nehmen, so. Ne? Und ich müsste sie ganz konsequent priorisieren. Und ich merke bei mir, und das geht vielleicht einigen, die zuhören, schon vielleicht ähnlich, einen ganz tiefen Shift wirklich, der notwendig ist in meiner Priorisierung, dass ich erkenne, dass das von mir gefordert ist, weil ich so sehr sozialisiert bin erstmal geht es darum, dass du bei der Arbeit das alles richtig machst und ordentlich machst. Und das ist das, was wirklich wichtig ist. So, ne? Ist das was du auch beobachtest oder wo du vielleicht auch Gedanken dazu hast, wie ich da auch als Person irgendwie reinfinden kann, wenn ich total verstehe, was du sagst und das Problem, ja, im Feierabend werden wir es nicht gerettet bekommen, aber so auf so einer reinen Mindset-Ebene finde ich das schon, das ist ein krasses Umdenken.
Also nochmal, ich glaube, und das versuche ich im Buch und auf die vier Wirkungsfelder, die ich da aufmache, die haben was mit Zeit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Kollaboration, Diversität und auch Kennzahlen. Und was sich da schon durchzieht, ist das eine, was kann strukturell verändert werden. Also ich betrachte auch diese Wirkungsfelder immer auf zwei Bereichen. Einmal versuche ich so uns als Individuen wirklich, als persönlich, im persönlichen Umfeld anzusprechen und einmal eher als Multiplikatoren und EntscheiderInnen in der, ich spreche vor allem die Privatwirtschaft, die große Privatwirtschaft an. Und auch zu verstehen, also und das war genau mein Wunsch, ehrlich gesagt, was du jetzt ansprichst, dieser Teil, wenn ich uns als Individuen auch anspreche, zu sagen, naja, es ist eine Entscheidung, wie wir zum Beispiel in ein Gespräch gehen. Also ich kann in ein Gespräch und wenn es auch eine, ich komme gerade aus einem, ich jetzt tatsächlich persönlich aus einem sehr anstrengenden Verhandlungsgespräch sozusagen und trotzdem kann ich in mir kultivieren, okay, wie will ich auf die Sache und auf die Beziehung bezogen zum Beispiel interagieren. Dann ist nicht nur der Output, das Was so wichtig, sondern auch das Wie. Und das ist eine, diese Entscheidung können wir fällen. Die können wir fällen, vor allem, wenn wir eben Teil, sage ich mal, der großen Privatwirtschaft sind und nicht irgendwo zum Beispiel an der Kasse sitzen. Und ich möchte, dass wir in dieser Privatwirtschaft, die große Privilegien, Großkapital bewegen, große Einflüsse auch hat und Lobbys hat, dass sich da mehr etwas wegbewegt von den üblichen Performance-Partys und Kennzahlendruck und so, sondern hinbewegt zu etwas wirklich Zugewandteren. Und dann kommt nämlich auch der Planet ins Zugewandte mehr rein. Und ökologische Kennzahlen zum Beispiel werden mehr in Betracht bezogen und menschliche Kennzahlen. Aber du siehst, ich beantworte die Frage auf verschiedenen Leveln.
Es hat was sehr Empowerndes, wenn ich mir bewusst bin, dass meine Haltung und mein Verhalten, auch wenn ich jetzt nicht im ersten Schritt groß was umstrukturiere und irgendwie jeden Freitag auf die Demo gehe, mal überspitzt gesagt, aber dass ich eben in dem Kleinen und in dem Verhalten als Person Unterschied mache, die ganze Zeit.
Genau, und das ja übrigens auch nicht nur im Erwerbskontext. Also Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, ich möchte eine andere zeitliche Struktur, in einer anderen zeitlichen Struktur arbeiten und ich mache natürlich im Buch nicht nur die Mogelpackung Teilzeit auf, sondern die vielen verschiedenen anderen Varianten, die es gibt, so ein Jobsharing und Sidepreneurship und doppelter Teilzeit und so. Aber wenn ich das will, ist es ja eben nicht nur eine Verhandlung mit einem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin oder einem Unternehmen, sondern ich muss erst mal in mir anfangen. Okay, wenn ich das tue, welche Konsequenzen zieht das nach sich? Auch da wieder, es sind kognitive Dinge, an die ich denken muss, finanzielle, strukturelle etc. Es sind aber auch emotionale. Wie werde ich mich dabei fühlen? Wie kann ich trotzdem wahrgenommen werden als engagierte Person und nicht abgestempelt werden? Und dann, finde ich, was ganz oft vergessen wird, ist, wie diskutiere ich das auch mit meinem privaten Umfeld aus? Also wenn ich weniger arbeiten will für, sei es jetzt Kinder oder also Care-Arbeit zum Beispiel, dann muss das ausdiskutiert werden und dann möchte ich auch, dass alle Stakeholder im Privaten mit einbezogen werden. Und dann kann ich auch, wie wir es übrigens ja auch machen, meine Freunde und Freundeskreis zum Beispiel mit einbeziehen und sagen, an den Tagen können wir uns dann nicht gemeinsam unterstützen, könnt ihr nicht, ihr seid doch auf dem Weg, könnt ihr nicht diese Personen zum Beispiel mitnehmen, könntest du für mich mit einkaufen gehen, könntest du das für mich machen, Partnerschaften, Eltern, Nachbarschaften, viel mehr mit einbeziehen. Und das ist, ich glaube, da kommen ganz viele gar nicht drauf, aber das ist auch praktisch. Und es hat natürlich damit auch einen Impact auf meine Erwerbsarbeitszeit. Und ganz ehrlich, es macht auch eine Gemeinschaft dann plötzlich wieder zu einer Gemeinschaft auch. Menschen wollen ja auch nach Hilfe gefragt werden zum Beispiel. Wir lernen dadurch auch mehr, vielleicht eine innere Vielfalt auch zu leben, dass wir uns erinnern, naja, vielleicht strukturiere ich meine Zeit nicht nur um anderen gerecht zu werden, sondern vielleicht ist da auch 2 Stunden in der Woche, die ich brauche, damit ich zu meinem Seelenfrieden komme, indem ich mich mehr bewegt habe oder was Besseres gegessen habe oder länger geschlafen habe oder was auch immer. Also, ne, das Und Bottomline, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, und das ist auch, würde ich sagen, ein roter Faden, der sich durchzieht, das ist kein, das liest sich sehr als Bubble- und Privilegierten-Thema, aber das ist es nicht. Es ist, unsere Welt hat so viele auch menschliche Downfalls und auch, also wenn es eins zum Beispiel ist, was wir brauchen, ist Zusammenarbeit. Und wir tun uns so schwer in der Zusammenarbeit, und KI wird es noch mehr unter Druck setzen, dass wir es gewöhnt sind, mehr in Silos zu arbeiten. Und wenn wir uns angucken, was auf Social Media passiert, das ist eine Vereinzelkämpferung von allem. Es ist, wir sprechen über Personal Brands und Selbstdarstellung und sowas und so. Aber das brauchen wir doch gar nicht. Und, und diese Entscheidung können wir schon immer wieder treffen. Zu sagen, will ich das Spiel so mitspielen oder so mitspielen? Und unterm dicken Strich muss es stimmen, für jeden natürlich einzeln. Aber dieses bewusstere Umdenken, diesen Shift, den gibt es bei uns Individuen, würde ich sagen, aber auch eben in den Unternehmen ganz strukturell.
Und ich höre da so einen großen Punkt von Community raus. Also ich finde auch diese Vorstellung so schön. Wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist es ja häufig auch es ist wie so ein Katalysator, was die Last angeht, die auf einmal noch on top gepackt wird, und dann kollabiert es häufig, oder es muss halt ganz krass nochmal häufig bei den Frauen dann umsortiert werden. Aber auch ohne Kind ist da ja, befinden sich ja ganz viele Menschen in konstanten Zeitdilemmata oder in Spannungsverhältern, wenn es jetzt um Zeit geht. Das ist ja das eine große Wirkungsfeld, das du beschreibst. Und dann ist wirklich der Gedanke von Gemeinschaft etwas wie so ein ungenutztes Potenzial, das da einfach liegt. Weil wir vielleicht auch hier und da diesen Kernfamilien, wir müssen das irgendwie alles zu zweit oder alleine machen, aufsitzen oder vielleicht sie auch ein bisschen aufgedrängt bekommen. Und das finde ich sehr schön. Das hat so was Heilsames.
Absolut. Und braucht auch natürlich was Erweiterndes. Ja. Genau. Also man fühlt sich vielleicht gar nicht mehr so alleine und sagen, doch, ich kann schon um Hilfe fragen. Ich habe zum Beispiel hier auch in der Stadt, wo ich wohne, überhaupt keine Großeltern oder irgendwas. Also ich habe kein familiäres Netzwerk, auf das ich zurückgreifen muss. Und dann wird man halt auch kreativer. So, und it takes a village to raise a child. Und ich würde auch sagen, it takes a village to nurture neighborship und sowas. Also sich da auch die Muße irgendwie für zu nehmen, das zu sehen, es erstmal zu sehen überhaupt, dass die Zusammenhänge bestehen. Und aus der strukturellen Sicht übrigens betrachtet, ne, von Unternehmen, die, also bei der Zeitkomponente wird ja auch viel volkswirtschaftlich argumentiert, wir müssen mehr Bock auf Arbeit haben. Und auch da fehlen mir die Zusammenhänge. Es gibt ja einen Grund, es gibt Ursachen dafür, warum Menschen in der stillen Reserve versacken. Ich kann das gar nicht hören. Das hört sich nämlich auch nach Militär an. Und so, so ist es, glaube ich, auch gemeint. Oder dass wir viele SchulabbrecherInnen haben. Oder ne, dass Ausbildungsplätze nicht belegt sind, sondern eher in, ja, also auch abgebrochen wird. Und das hat Gründe. Und ich glaube, die liegen auch darin, dass wir da nicht, dass wir Vielfalt nicht den Raum gegeben haben oder geben, dass wir einfach einen Arbeitsstandard, übrigens Bildungsstandard auch, der wie vor 100 Jahren ist. Und die Probleme, die wir haben, sind aber nicht wie vor 100 Jahren. Und deswegen dieses Wort flexible, dass wir überhaupt noch darüber sprechen, dass wir flexibel arbeiten müssen und dass gesagt, ja, wir müssen, ne, wenn alle Frauen in der stillen Reserve, sage ich mal, eine Stunde mehr arbeiten würden, dann hätten wir mehr so und so viele Vollzeitjobs. Ist es nicht, für mich ist es eine Frage der Logik, dass es doch viel klüger ist, mehr Menschen in Teilzeitformen, ich sage gar nicht die Teilzeit, sondern in verschiedenen Teilzeitvarianten zu haben, als weniger Menschen in 80 Stunden oder gar zwei Jobs zu haben, die dann ausbrennen und aus dem System ganz aussteigen. Also it makes no sense to me. Ich zitiere ja auch viele Menschen da drin, die das genauso sehen. Und meistens sind es übrigens eher die aus der Volkswirtschaft auch kommen und Zukunftsforscher und so, die auch ganzheitlich auf Welt gucken, als eben nur Betrieb, Effizienz, so.
Und für Betrieb und Effizienz lohnt es sich auch, ganzheitlich auf Welt zu gucken, vor allem in einer Welt, in der so viel verändert und sich so viel tut, dass das ja auch tatsächlich auch dieses innovative Denken eben nicht nur sich um Produkte und KundInnen und so dreht, sondern auch darum, wie finde ich Menschen, die hier gut arbeiten und Lust haben, hier zu arbeiten. Ja. Also es gibt Zeit, wenn wir uns jetzt diese vier Wirkungsfelder angucken. Wir haben gerade schon über Zeit gesprochen, wir haben auch Kollaboration gestriffen, du hast auch schon von Vielfalt gesprochen und dann ist das vierte Feld Kennzahlen. Magst du da nochmal so einen Überblick geben, ein bisschen zur Einordnung?
Ja, also Kennzahlen war das in Anführungsstrichen schwierigste beziehungsweise damit auch interessanteste Kapitel für mich, weil da bin ich dann auch eben in die Volkswirtschaft so wieder ein bisschen eingetaucht. Habe ich im Studium übrigens verflucht, I'm sorry. Ich muss dazu sagen, da wurde mir dann schon ganz viel auch nochmal klar, warum viele der Appelle, die, ob ich sie mache oder jemand anders, auch nicht wirklich funzen in der Konsequenz, weil nun mal Unternehmen wissen vielleicht, dass sie innovationskräftiger sind, wenn sie mehr flexible Arbeitsmodelle, wenn sie diversere Teams haben etc. Aber der Benefit ist auf die Langfristigkeit gesehen. Incentiviert werden sie aber auf die Kurzfristigkeit. Das ist einfach die logische Konsequenz aus unserem aktuellen Wirtschaftssystem. Und ich bin zum Beispiel keine Antikapitalistin. Ich glaube schon, dass eine gute Systematik ist. Aber es wurde pervertiert in zu krasse Auswüchse. Und das lässt sich auch historisch, das sage ich auch im Buch, beweise ich sozusagen mit vielen anderen Quellen im Buch, dass sich das durchaus nachverfolgen lässt, dass diese Hyper- oder Perversion von vielen Bereichen in der Wirtschaft gar nicht mehr so unbedingt der Wettbewerbsfähigkeit dienlich sind oder so, sondern dass es fast schon in eine Richtung Vetternwirtschaft geht. Also fast eigentlich eine ganz, ganz schlimme Systematik eigentlich hat. Und deswegen, es steht halt nun mal jetzt im Moment Shareholder Value und Profit und Wachstum und leider alles unter dem Stern der Kurzfristigkeit, der Schnelligkeit steht über allem. Und damit wird natürlich jedes andere Ziel, was versucht, sei es ökologisch, menschlich, in der Wertschöpfungskette, Lieferkette, was daneben kommt, kann nur verlieren, weil es nicht in der gleichen Ernsthaftigkeit so schnell umsetzt in Ziele, aber auch nicht so gut messbar ist. Sobald es menschelt, wird es schwieriger, weil es subjektiver wird, weil die Objektivität nicht mehr so gut da ist in der Vergleichbarkeit. Deswegen, natürlich sind Maschinen und KI und alles leichter so zu übersetzen, aber wenn du das dann vergleichbar machen willst oder gar integrieren willst, wird es richtig schwierig. So, und in Kennzahlen, in diesem habe ich versucht, erstmal bei uns im Innen, okay, nach was richten wir uns eigentlich aus? Also unsere Kennzahlen, unsere menschlichen ist ja ein Wertesystem. Das sind Werte, nach denen ich mich ausrichte und die sich erstmal wieder bewusst zu machen und auch wirklich bewusst zu entscheiden, nach was will ich mich in welchen Situationen noch ausrichten. Und im strukturellen Kontext ist es, und da gibt es dann wunderbare Beispiele, die es auch schon gibt von den Social Development Goals zum Beispiel der UN oder so, wo man sagt, welche erweiterten Kennzahlen und Metriken gibt es für den Erfolg einer Unternehmung und einer Organisation? Und die gibt es schon. Es gibt die wunderbare Donut Economy von Kate Raworth, die ich auch nenne, die quasi sagt, wir können richtig cool Wettbewerb und Kapitalismus betreiben, wenn wir dem einen gewissen Rahmen geben. Und der lautet vor allem planetarische Grenzen. Und jetzt ist es natürlich so, dass im freiheitlichen Gedanken man nie gerne was von Grenzen hört. Und das vielleicht auch zu reframen, ne? Also dass ein Tempolimit vielleicht nicht immer was Schlechtes haben muss, sondern auch die Vorteile darin zu sehen und so. Aber ich muss zugeben, dass dieses Kapitel ist natürlich das, was am meisten an der Utopie klopft und kratzt, weil es natürlich ein Riesenschiff ist, umzudrehen. Aber es sich auf jeden Fall bewusst zu machen und vor allem auf den Tischen der großen Privatwirtschaft ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Es geht mir nicht darum, irgendwelche kleinen agilen Worktools zu haben, damit wir höher, schneller weiterkommen, weil dann bedienen wir ja den Status quo, sondern wie können wir das Spiel und das Spielfeld, was wir genutzt haben, so erweitern und ausbauen, dass es wirklich dienlich ist für mehr als nur der Maximierung von jetzt Effizienz, Produktivität und Wachstum.
Und was wären dann Kennzahlen, die eine Alternative wären, die vor allem dieses langfristigere Handeln begünstigen?
Das wären erweiterte Kennzahlen wie eben ökologische Aspekte, also wen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiß ich eigentlich, welche Sub-Unternehmer da sind, das sind ökologische, menschliche Aspekte, wie welche Kriterien und Qualitäten werden eigentlich bewertet, wenn ich jemanden einstelle oder befördere? Ne? Sind das, wie viel Zeit wurde hier abgesessen und abgeleistet und wurde nur darauf geguckt, dass eben die, ich sag jetzt mal, Vertriebszahlen erreicht wurden und, oder wurde auch geguckt, wie die erreicht wurden, in Kollaboration mit wem die erreicht wurden? Wurde genauso, weiß ich nicht, wurde Familienzeit genauso gut bewertet wie, oder politisches Engagement im Karrierepfad quasi wie wirtschaftliche Schritte, die gegangen wurden. Also alles, was über diese, über das enge Korsett der Profitabilitätskennzahlen, die wir jetzt normalerweise haben, hinausgeht.
Und was meinst du, was bräuchte es? Und weil für mich wirkt das wie eine sehr harte Nuss, hast du ja auch schon gesagt. Es geht vielleicht auch zu weit, aber ich sehe schon, dass das natürlich alles ist darauf ausgelegt, Geld zu vermehren. Und dann kommen andere Indikatoren, die natürlich, von denen wir alle subjektiv wissen, die sind total wichtig. Und die brauchen wir irgendwie auch, damit wir langfristig Dinge vermehren können. Weil wenn dann irgendwie die Grenzen erreicht sind, die ja nun mal da sind, ob wir das jetzt schön finden oder nicht, aber planetäre Grenzen sind nun mal da.
Genau.
Also wir wollen ja irgendwie einen guten Umgang damit, damit das Ganze auch in, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren noch da ist. Aber es ist so sehr auf das Kurzfristige ausgerichtet, in der Art und Weise, wie gerade große Organisationen, so wie ich das auf jeden Fall beobachte, gesteuert werden, dass ich schon spannend finde, wie, ja, was es bräuchte. Sind es eher die Einzelpersonen oder was bräuchte es?
Beides. Also ich finde, wie immer geht es top-down und bottom-up. Also es bräuchte das Umlenken auf den ganz großen politischen und wirtschaftlichen Bühnen dieser Welt. Aber ich glaube, gleichzeitig geht es nicht ohne jeden Einzelnen von uns, die auch sagen, Moment, ich möchte mich aber auch nach was anderem ausrichten. Also ich verlange das auch. Ne? Also auch das ist fehlt mir zum Beispiel auch manchmal in diesen ganzen Diskussionen, dass viele wollen was anderes. Dann wird auch von oben gesagt, naja, wir wollen auch in eine andere Richtung. Aber so wirklich nachhalten, nicht nur nachhaltig, sondern es auch nachzuhalten in der Forderung von unten sozusagen, also bottom-up, wir werden dann müde davon. So, nö, die haben jetzt zweimal Nein gesagt, deswegen frage ich jetzt besser nicht nochmal nach oder so. So, warum nicht? Mhm. Doch, we can. Dranbleiben. Das ist wichtig. Wir müssen, also wenn wir unsere menschlichen Qualitäten da schulen wollen, dann ist es jetzt dranbleiben, raise your voice, auch immer wieder die unbequemen Fragen zu stellen. Dein wunderbares Buch Unbequem hat mich auch immer wieder dazu bestärkt. Und immer wieder eben diese Normen zu hinterfragen. Und deswegen, ja, es endet vielleicht in den Kennzahlen und man möchte meinen, so, boah, das wird ja nie klappen. Und ich denke mir so, nee, das kann schon klappen und auf dem, auch wenn es utopisch ist, auf dem Weg dorthin, und deswegen, ich gebe ja auch so viele Beispiele darin, können wir ganz viel ändern. Und wir können immer wieder hinterfragen, wenn es zum Beispiel um das agile Working Tool geht. Da geht es ja nicht darum, dass wir nur an dieser Wand stehen und, sag ich mal, ne, Kanban-mäßig sagen, und was machst du so heute und so, sondern es geht darum, dass wir zugewandter sind. Es geht darum, dass wir Silos überwinden. Es geht darum, dass wir klar und transparent wieder lernen zu kommunizieren und nicht in irgendwelchen großen Wortwolken und irgendwelchen Posts und irgendwelchen, ne, sondern doch jetzt und hier können wir doch morgen in diesem nächsten Gespräch was verändern. Anstatt Lanz zu gucken, Podcasts zu hören und zu Konferenzen zu gehen, excuse me, sondern wirklich jetzt morgen was zu verändern.
Ja. Und es gibt ja zum Beispiel durch Fachkräftemangel auch tatsächlich einen Power-Shift, ne? Weil, und das sehen wir jetzt ja auch mit einer sehr selbstbewussten Generation, die ja schon zum Teil dafür etwas verurteilt wird, die aber einfach sehr klar sagt, was sie auf jeden Fall nicht möchte. Und dadurch, dass diese Fachkräfte gebraucht werden, auch Einfluss hat. Ne? Und das ist ja schon so ein bisschen auch wie, so funktioniert ja Demokratie am Ende auch. Ne? Also die Bottom-up, die Menschen, die sehr klar wissen, was sie wollen und wo sie vielleicht auch nicht bereit sind, zum Beispiel zu arbeiten, weil es für sie und ihre Werte, Vorstellungen zum Beispiel nicht passt oder das, was sie sich für ihre Zeit und Lebensarbeitszeit so vorstellen. Das ist schon, glaube ich, oder das sehe ich schon was, als was das mir Hoffnung macht, verbunden dann eben mit einzelnen Personen, die vielleicht auch im System dann an machtvollen Stellen bewusst Dinge anders machen. Da gibt es ja auch Beispiele, du zitierst ja auch den DM-Gründer, ne, der ja auch sehr bewusst Dinge anders gemacht hat.
Absolut.
Und dabei und der, sehr erfolgreich tatsächlich auch im System ist, ne?
Und der aber auch immer wieder erkannte, und das ist auch das Zitat, das ich nutze, dass man sich auf den Lorbeeren, also dass wenn man mal erfolgreich geworden ist, sich nicht darauf ausruhen darf, wie man erfolgreich geworden ist. Ja. Also ne, so nur weil wir es vor 10 Jahren und vor 100 Jahren so gemacht haben, heißt es nicht, dass wir es so weitermachen müssen. Und sowas feiere ich natürlich immer total und denke, stimmt, genau so ist es. Und deswegen lasst uns lieber hinter die Fassade gucken, als andauernd die Fassade zu bedienen. Und ja, ja gerade auch, weißt du, in unserer Welt und den Normen, auch den Leistungsdruck und ich meine nicht nur den Arbeitsleistungsdruck, sondern wir verarbeiten ja auch Freizeit ja oft in weitere To-Dos, sei es die To-Dos der Likes und irgendwas zu posten, sei es die To-Dos irgendwas wunderbar auf die Beine zu stellen für den riesen Kindergeburtstag oder irgendwas so. Nee, also da auch das wirklich aktiv in sich zu hinterfragen und das alles als Tätigkeiten des Lebens zu verstehen. Und da ist Erwerbsarbeit eben auch eine Tätigkeit des Lebens und auch die als Hebel für Neues entstehen zu lassen. Und eben nicht nur, ah, damit verdiene ich Geld, damit mache ich meine Karriere, meinen Status. Nee, it all belongs in there.
Du beschreibst ja vor allem so die großen wirtschaftsstarken, einflussreichen Organisationen oder auch ganz konkret Unternehmen als einen Hebel für Veränderungen, die auch jetzt gefragt sind. Können wir da noch mal ein bisschen reingehen, wie das so aussehen könnte und was vor allem auch MitarbeiterInnen in solchen Organisationen tun könnten?
Also für mich ist gerade die Privatwirtschaft und vor allem die großen Unternehmen in der Privatwirtschaft, da meine ich auch die, die vor allem global, also wirklich groß agieren, die, in die ich in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit denen ich arbeiten konnte, auch, also nicht nur in meinem Corporate-Job, sondern auch in meinen vielen Beratungstätigkeiten, eben die drehen die großen Räder. Also und damit meine ich eben großer Kapital, viele Mitarbeiterzahlen, viele Lobbys, ne? Also da ist richtig viel Macht und dann darf man nicht vergessen, auch wenn all das nicht wäre, sie sind auch dadurch, dass sie so viele Mitarbeiter haben, auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also dadurch ist irgendwie per se schon ein großes Spielfeld da und was jeder Einzelne machen könnte, also wie gesagt, ich beschreibe ja im Buch immer, was wir so als Individuen in diesen Strukturen machen können und wie wir als EntscheiderInnen meiner Ansicht nach was verändern können. Und ja, ich sehe halt ja, die 4 Hebel, dass man eben seine Zeit anders strukturieren kann. Ich appelliere zum Beispiel ein bisschen gerade an Menschen, die in diesen Strukturen übrigens arbeiten, verdienen auch meistens ganz gut. Und ich finde, gerade wenn es um Positionen geht, sollte es eine Vollzeitscham geben. Warum? Nicht, weil um sich einen lauen Lenz zu machen, sondern eher, weil das Menschen sind, die genug verdienen und eigentlich sollten die sich, und damit spreche ich auch uns an, Vera, und ich hoffe, ich versuche es seit Jahren selber zu praktizieren, sich auch wirklich einsetzen mit ehrenamtlichem Engagement. Das fehlt mir viel zu sehr in diesem Bereich und ich weiß durch die Vorarbeit, die ich auch öfter zitiere darin, durch Theresa Bücker, die Zahlen da sehr sauber aufgearbeitet hat. Es sind nämlich gerade die Menschen, die sich leisten können, in Teilzeit zu arbeiten, arbeiten gar nicht in Teilzeit, sondern sourcen lieber aus, um eben Karriere zu machen und all das. Das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite, und das hat für mich, ist kein Gender-Thema, hat das was auch irgendwie Perverses, weil ich mir denke, so Moment mal, gerade die sollten sich doch engagieren oder wir sollten uns doch engagieren. Und um Demokratie zu verstehen, um sie zu gestalten, um die Möglichkeiten anderen, um viel mehr anderen auch die Türen da aufzumachen. Auch die Art und Weise, wie wir eben zusammenarbeiten, wie sehr wir uns zum Beispiel auf Machtspiele einlassen. Das ist eine aktive Entscheidung, die wir treffen können. Die gibt es, gibt die verfilzten Strukturen, es gibt viele Machtspiele. Wie sehr wir uns darauf einlassen, ist aber in jedem individuellen quasi Entscheidungsspektrum. Wie klar und sauber und transparent wir kommunizieren miteinander. Natürlich helfen da zum Beispiel auch agile Work-Tools, aber eben nicht nur, um uns effizienter zu machen, sondern auch eben klarer zu kommunizieren, wie wir unsere emotionale Intelligenz fördern durch den achtsameren Umgang mit unseren eigenen Ressourcen auch und den Ressourcen auch einer Familie. Also man darf ja, man kann ja auch mal spüren, was braucht eigentlich meine Familie gerade? Braucht die mich vielleicht auch mal ausgeschlafen, ne? Mal wieder. wenn es um Vielfalt geht, natürlich ist Vielfalt ein Riesenhebel für mehr Erfolg in den Unternehmen. Vielfältige Teams führen zu mehr Innovationskraft, zu besseren Ideen. Ich denke aber auch, dass die innere Diversität, das sage ich ja auch schon seit Jahren, dass wir auch das in uns kultivieren können. Ne? Wie vielfältig bin ich denn, dass ich auch mein Ich quasi zum Ausdruck komme. Und wenn ich das vielleicht nicht im Job machen kann, wo könnte ich es denn noch? Und dann sind wir nämlich schnell wieder bei gesellschaftsrelevanten Themen. Wo könnte ich mich denn noch einbringen? Wo könnte ich eben ein Talent, was vielleicht völlig verkümmert, zum Ausdruck bringen? Und sei es nur in Anführungsstrichen in meiner Beziehung und meinen Kindern gegenüber, weil Beziehungen sind auch meistens, fallen die hinten runter in der Zeitrechnung.
Ja, und das ist natürlich ein großes Thema, das sich durch, und deswegen ja aber auch so mächtig, ne? Und dass eben so viel Ich, Wir, Individuum, System und große Ansatzpunkte liefert, was ich finde, was total hoffnungsgebend ist. Also es ist ja eine positive Botschaft. Und was ich schon auch toll finde, weil es den Leuten, die hier zuhören, total zuzutrauen ist, denn das sind ja nicht die Menschen, die Komplexität ausblenden, sondern das, was ich erlebe, sind vor allem Menschen, die Fragen haben, weil sie konfrontiert werden mit einer Realität, die Komplexität ausblendet und von ihnen als Menschen in Organisationen, als Arbeitskräfte erwartet, dass sie eben nicht komplex sind, dass sie keine kranken Kinder haben, selbst nicht krank werden, keine persönlichen Ziele vielleicht auch haben, die durchaus mit dem Job kollidieren können, dass sie keine Ehrenämter haben und so weiter. Oder wenn dann alles brutal runter priorisieren. Ne? Oder auch Leute, die im Job beobachten, dass vielleicht auch fahrlässig Komplexität reduziert wird, weil es einfach besser ins Schema passt, weil es einfacher ist, weil wir uns in diesen Silos bewegen.
Weil die Kennzahlen darauf abspielen.
Ja. Und das, wie wir uns dann eben optimieren und organisieren, um eben darauf dann hinzuarbeiten, was gemessen wird und was auch messbar ist. Und die Sachen, die, wie du es auch vorhin gesagt hast, die halt nicht messbar sind, fallen halt hinten runter. Und das ist das, was ich in vielen Gesprächen mit Menschen beobachte und von mir selber auch kenne, dieser Frust, den das auslöst, wenn ich sehe, dass Dinge anders auch besser laufen könnten und ich nicht weiterkomme in der Organisation zum Beispiel. Und dann finde ich es auf der einen Seite als Botschaft einfach schön und zu sehen, da gibt es viele Wirkhebel, da lässt sich was machen, da kann ich was als Individuum machen. Aber ich bin vielleicht auch, und hier hören ja auch viele Leute zu, nicht nur als Individuum da, sondern auch als Entscheiderin. Und dass du diese Ebenen aufmachst, finde ich total wichtig, zu sagen, ich wirke eben auch auf dieser Ebene. Und da habe ich nochmal andere Möglichkeiten als jemand, der nicht in dieser Position ist und damit auch eine andere Verantwortung. Darum geht es ja hier dann an vielen Stellen. Wie gehe ich mit der gut um? Und ich habe eben, und ich komme dann ganz häufig zu dem Punkt, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, das Wirkfeld von Kollaboration, wenn ich jetzt auf diesen Punkt von Ohnmacht zurückkomme, ne, ich beobachte, was alles schiefläuft und ich weiß eigentlich, okay, wir bräuchten andere Kennzahlen oder wir müssten es anders machen oder warum können hier nicht alle in Teilzeit arbeiten, was ist hier los? So. Würdest du sagen, dass da in der Art und Weise, wie wir dann, und du hast es schon beantwortet, aber ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Was hast du vielleicht auch so aus deiner praktischen Erfahrung, weil ich dich schon wahrnehme als jemand, der sehr gut verhandeln kann, sehr gut auch auf andere Menschen eingehen kann, schon auch Perspektiven versteht, die vielleicht von deiner deutlich abweichen, was ja für Verhandlungen total wichtig ist. Wie kann ich da vielleicht nochmal anders auch mit Erkenntnissen, die ich aus deinem Buch mitnehme oder wenn ich irgendwas bewirken möchte, vorgehen, um dieses Kollaborationsfeld nochmal anders zu nutzen für Veränderung?
Also ich habe Kollaboration nur aufgenommen, sozusagen, und es ist einer meiner Lieblingskapitel mittlerweile geworden, weil ich mir gedacht habe, so, schauen wir uns doch mal die Welt an in den großen, großen Problemen. Und ich das Gefühl hatte, also wenn es eins ist, was wir brauchen, ist besser zusammenzuarbeiten. Und es gibt aber 180.000 Kollaborationstools und irgendwie scheinen wir nicht besser zusammenzuarbeiten können. Okay. Auf den großen Themen, also ne, die Klimakrise, die Kriege, die Gewalt, die Exzesse, die zum Teil da sind, denkst du, also da müsste man doch nur einmal sich richtig hinsetzen und drüber sprechen. So, also ganz naiv, ne? Und so dachte ich so, okay, what is happening in der Arbeitswelt sozusagen dazu? Und ich glaube, das ist, weil da ganz viel auch in diesen in diesen wohlgeölten Prozessen stattfindet, die man gar nicht mehr hinterfragt. Also man denkt so, ja, so haben wir es halt, ne, auch so ein bisschen schon immer so gemacht und deswegen machen wir es wieder so. Und dann kommt vielleicht noch ein Tool oben drauf, noch ein Tool oben drauf, noch ein Tool. Aber im Kern bleibt es das Gleiche. Und da denke ich schon, hat es auch was mit, also gerade wenn du jetzt Verhandeln ansprichst, ich spreche es im Buch auch an, weil ja im Grunde jedes Gespräch gerade im Arbeitskontext eine Art von Verhandlungssituation auch ist, so. Wir haben, glaube ich, verlernt, transparent, normal zu kommunizieren. Wir haben durch diese verschiedensten von Slack, E-Mail, WhatsApp-Signal und so, wir reden gar nicht mehr richtig miteinander, habe ich an ganz vielen Stellen. Es gibt, die Zahlen liegen auf der Hand, dass wir, wie viele Millionen von Meetings, die unnütz sind, die habe ich auch im Buch drin, die kosten ja Unternehmen auch ganz viel. Also es ist durchaus ein großer wirtschaftlicher Hebel für mehr Produktivität, wenn wir besser zusammenarbeiten. Und dieses Zusammenarbeiten, jetzt sind wir wieder beim Thema Mensch und auch irgendwann mit dem Thema KI natürlich, das hat ja auch was mit Interagieren zu tun, weil nämlich die Silos durch mehr Spezialisierung auch steigen werden. Und diese Brücke mehr zu schlagen, liegt auch daran, wie reden wir eigentlich miteinander? Schaffen wir es wirklich einfach mal miteinander zu sprechen? Nicht nur in großen E-Mails und in großen Wortwolken und in großen Beschreibungen von Dingen, sondern so ganz konkret. Ganz Transparenz, das habe ich sehr stark im Jobsharing lernen müssen, sozusagen auch, weil da wirst du plötzlich ja, du hast wie eine externe Festplatte, also du hast so ein doppeltes Gehirn und vier Hände und da muss ja die zwei andere Set an Händen und Augen und Gehirn müssen wissen, was der oder die gemacht hat, damit wir aus einem Horn blasen können, sozusagen. Und da haben wir das schon sehr stark kultiviert, dieses, okay, was ist es ganz konkret, was du jetzt tust? Also konkretes Sprechen, transparent und damit kommt einher, und das ist übrigens die Essenz, finde ich, aller Agilitätstools auch, eine Reduktion von politischen Spielchen, von so einem Taktieren, von was ja auch viel gerade in der Konzernwelt sich so einschleicht. Das steht nirgends. Das würde nie irgendwo stehen, dass es so ist. Und man, ne, und was man drüber nachdenkt, wen man wann CC setzt und wie viele Meetings man, mit wem man noch abholen und sonst was. Und das ist alles sehr verkompliziert. Und also transparent, direkt, zugewandt. Und das hat auch was mit emotionaler Intelligenz, glaube ich, zu tun. Und übrigens, ich bin da auch nicht immer die Beste drin. Also danke, dass du gleich gesagt hast, dass ich das gut kann. Aber ich bin es gar nicht so sehr. Aber ich möchte es können, sagen wir so. Auch wirklich auf die Sache bezogen und auf die, also sach- und beziehungsorientiert Entscheidungen zu fällen. Das ist eine wirkliche Kunst. Das braucht viel innere Arbeit, glaube ich auch. Und das ist es, glaube ich, auch, was mit emotionaler Intelligenz am Ende gemeint wird, wenn auch das World Economic Forum, also auch die sehen es ja als Economic Benefit, darüber sprechen. Das hat was mit Selbstregulierung, mit Wahrnehmung eines Selbst, aber auch Wahrnehmung einer Situation, dass ich verschiedene Teammitglieder sehe und sage, diese Person braucht an der Stelle das und die andere aber das und das wechselt in der Situation aber auch. Und welche Entscheidung betreffen wir da drauf? Und das hat immer was mit Sache und Beziehung zu tun. Und Wirtschaft braucht immer Sache und Mensch. Anders haben wir keine Wertschöpfung oder zumindest niemanden mehr, der die Werte schöpft. So. Und also das ist meine Idee mit diesem, ich glaube, wir können eine andere Art von Kollaboration in unserem alltäglichen Doing optimieren. Und die hat was mit innen zu tun, die hat aber auch was mit außen zu tun. Und die hat natürlich Spillover-Effekte für diese Welt auch.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Und es ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist, wie heißt er noch, Ken Wilber, ne? Mit der, dass ich ja auch Teil eines Systems bin und das, was ich, meine Haltung im Innen wirkt nach außen. Und das macht einfach sehr viel Sinn, auch wenn es nicht messbar ist.
Und ich glaube doch, es ist messbar, es ist halt langfristig messbar. Und diesen Atem haben viele vielleicht nicht, auch bei einem selber. Ich bin so in meiner Taktung. Aber ich weiß mittlerweile und habe vielleicht auch diese Weichheit vielleicht auch entwickelt, zu sagen, ja, aber wenn der Takt mal so ist, kann was anderes entstehen. Und der ist vielleicht langfristig oder auch mittelfristig der viel richtigere oder der wahrhaftigere vielleicht auch. Und so wird es auch, sehe ich es auch im Hinblick auf diese Welt. Also deswegen ist mein Buch, der Workshift, ist er ist Appell, er ist Hilfestellung, aber er ist auch, ich habe es in den Karten, die ich jetzt geschrieben habe, an die ich es verschickt habe, unter anderem an dich natürlich auch, habe ich wirklich dieses Wort auch so ein bisschen Lichtbringer. Also so, ich beschreibe nicht nur dunkle Szenarien und was alles nicht funktioniert, das beschreibe ich auch und das ist a lot, aber auch so, okay, es ist auch eine ganz konkrete Ermutigung. Let's do it. Also dann verändern wir was. Mhm. Und zwar jetzt, jeder Einzelne von uns kann das Arbeit und das, was wir eben 80% unserer Wachenzeit tun, durchaus nutzen sozusagen, um die Welt besser zu machen.
Und es ist eben ein Thema, das ich, wenn ich beobachte ja viel so aktivistische Arbeit und finde das auch spannend und sehe so diese Bedeutung auch in einer Demokratie von auch Gedanken, die auch erstmal vielleicht sehr unbequem sind. Also wenn ich so von so aktivistischen Vordenkerinnen komme, die erstmal unbequem sind, die aber total wichtig sind und die aufrütteln und die dann dabei helfen, dass ein Diskurs vielleicht nochmal anders möglich wird. Und da beobachte ich aber, dass die Arbeitswelt, mhm, in der wir uns ja beide thematisch, mhm, bewegen, total ausgeklammert. Also genau. Ich weiß nicht, vielleicht, genau, bin ich auch einfach noch nicht dahin gekommen, die wird halt ausgeklammert. Ja, ja, ja. Und das gefällt mir sehr.
Dann sind wir nämlich wieder beim Feierabend. Nee, darüber kannst du bitte nur am Feierabend nachdenken. Nein.
Ja.
Und
ja,
übrigens, ich finde das, und mittlerweile, vor ein paar Jahren war mir das noch quasi unangenehm oder peinlich, aber ich finde es auch, das mag eine naive Sicht sein, aber wir brauchen auch da ein bisschen mehr Leichtigkeit, ja, und in Anführungsstrichen nicht Naivität, sondern auch Einfachheit. Also, ne, das ist ja natürlich, wir sind alle viel mit Arbeit beschäftigt, ist es mir klar, und keiner möchte irgendwie ein Schlaraffenland und überhaupt keine Erwerbsarbeit nachgehen. Ich weiß ganz genau, was die Wirtschaft leistet und wie wichtig die ist, auch für Wohlstand. Ich frage mich aber, wollen wir die nicht gesamtheitlicher nachdenken, entlang der ganzen Lieferkette, wollen wir die nicht den Planet mit einbeziehen, wollen wir nicht? Und diese Fragen mögen naiv klingen, aber sie sind wichtig. Sie sind wichtig.
Ja. Ja, vor allem, weil sie eben strukturell oder in der Erzählung große Nutznießer des Systems von Verantwortung, die sie aber eigentlich haben, entlasten. Mhm. Weil es nämlich dann heißt, so nach dem Motto, ja, der Aktivismus, das müsst ihr schön als Bürgerin in eurer Freizeit, genau, machen, bitte. Mal überspitzt gesagt, ja, ja, ne? Oder ich würde es jetzt gar nicht Aktivismus nennen, sondern die demokratische Arbeit, nicht nur das Instandhalten, sondern das Weiterentwickeln dessen, was wir hier haben, was ja eine hohe Errungenschaft ist, das pflegt, du sprichst ja auch viel über diese Fürsorge oder diese Care ist ein schönes Wort dafür, ne, die ist ja eine Aufgabe, die wir alle haben, nicht nur als Einzelpersonen und BürgerInnen, sondern auch als EntscheiderInnen in unseren Funktionen und damit eben auch Institutionen. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Knackpunkt, der gar nicht häufig genug gemacht werden kann, da hinzugucken. Und das ist ja auch, das sind ja auch Forderungen, zum Beispiel der Klimabewegung, zu sagen, okay, die Einzelperson, das macht einen Unterschied, was du tust und ob du fliegst und KonsumentInnenverhalten. Aber am Ende, wenn die Wirtschaft nicht mitgeht, dann es ist einfach so ein großer Hebel.
Absolut.
Ne? Und ja. Und da verändert sich, glaube ich, was, um zu diesem Optimismus zurückzukommen, wo ich sehe, so langsam kommt da auch was an und Organisationen bemühen sich auf jeden Fall in ihrer PR-Arbeit schon, dieses Thema nicht auszuklammern.
Ja.
So, ne?
Ja, ja, ja. Aber es soll eben nicht bei PR und Flaggen sozusagen bleiben, sondern genau. Und deswegen ist es auch ein Systemfehler, dass ganz viele zu erschöpft sind, sich mit was anderem auseinanderzusetzen. Es ist kein Zufall, dass in China die 996 Work Ethic ist, also 9 bis 9, 6 Tage die Woche zu arbeiten. Und in China herrscht keine Demokratie. Natürlich nicht. Keiner hat dafür Zeit mehr, darüber nachzudenken, sich darüber Gedanken zu machen, Dinge, mhm, zu hinterfragen, sich zu engagieren und so weiter. Also das ist ja, ich war schon in China und fand es großartig. Und ich finde es auch interessant, dass andere Systeme funktionieren, aber auf einer rein wirtschaftlichen Ebene, same, same, but different, also wirklich. Und dieser Vergleich hat mir nochmal so aufgezeigt, so ja, es ist halt, irgendjemand hat mal gesagt, im Kapitalismus ist die Erschöpfung der Frau System sozusagen, ist sich so gedacht. Und ich würde es gar, ja, nicht nur auf Frauen beziehen. Es ist, alle sind in irgendeiner Form erschöpft. Und da dann dran zu gehen, mhm, und zu sagen, wir brauchen mehr Bock, da muss strukturell, das heißt, das wären dann wieder individuelle Lösungen für strukturelle Probleme. Und das, ja, dann noch zu wenig Kita-Plätze und zu wenig Pflegeplätze und, ne, systemrelevante Berufe nicht genug bezahlt werden und so. Genau so geht die Diskussion ja los, anstatt zu erschöpft zu sein, ja, darüber nachzudenken.
Du hast ja auch über das Thema Vielfalt gesprochen und davon, was das für ein Potenzial hat. Und offensichtlich sehe ich das auch so. Ja. Und beschäftige mich auch viel damit, ja, zu verstehen, wie genau sieht dieses Potenzial aus. Gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass wir das, glaube ich, auch beide schon erlebt haben, so wie das auch Reibung schafft. Ne? Also das, was außen, aber auch innen, ne? Wenn ich komplett anders bin als die anderen Leute, die da mit mir zusammenarbeiten, das ist einfach auch anstrengend. Und jetzt frage ich mich, du auch gerade, weil du diese Erfahrung hast, du hast ja viele Jahre im Jobshare auch gearbeitet, richtig eng kollaboriert, viel gelernt, aber auch dich mit DEI ja viel beschäftigt, ne? Was gibt's denn da so ganz aus der Praxis gesprochen? Wie kann ich denn damit einen guten Umgang finden, wenn ich diese Reibung vielleicht auch so persönlich erlebe oder vielleicht sogar auch Sorge habe vor der Reibung? Das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch, also so ein, das sagen Menschen vielleicht nicht so, aber so eine homogene Menge ist schon leichter auch zu führen.
Guter Punkt, absolut. Also ich, auch da glaube ich, ich habe das Gefühl, dass wir viele von uns vergessen haben, wie vielseitig wir eigentlich alle selber sind. Also gerade, ne, man wird so erwachsen und dann geht man in irgendeinen Job, ich will jetzt nicht nur auf Privatwirtschaft gehen, und dann zählt auch meistens nur noch das. Und wenn man mutig ist, gründet man noch eine Familie oder kümmert sich um eine Familie, sagen wir es so, muss nicht nur eine Gründung sein. Und dann ist man eigentlich zweigleisig aufgestellt. Also man hat halt den Job und dann hat man noch sein Privatleben und das war's. Und das Privatleben ist meistens reduziert auf irgendwie kümmern und vielleicht noch Freunde und dann vielleicht noch einen schönen Urlaub im August und that's it. Und irgendwie diese innere Vielfältigkeit mehr auch wieder zu kultivieren und in sich anzuerkennen, wie viele Talente, Fähigkeiten, Interessen übrigens total, ne, also an was man auch einfach interessiert ist, was man gerne tut, was einen zu einem kohärenten Menschen macht, der eben nicht zu erschöpft oder zu sich vor Reibung, zu erschöpft ist, dass man sagt, Gott, hoffentlich läuft das jetzt irgendwie hier ab, dass ich hier einigermaßen heil durchkomme, sondern die Kraft und die Muße hat auch, mit Reibung umzugehen, auch mit Strukturveränderungen umzugehen, auch mit Mehrheiten und Minderheiten in Teams zum Beispiel so zu organisieren, zu orchestrieren, nutze ich natürlich jetzt in Anführungsstrichen, im Sinne ihrer Talente richtig sie einzusetzen an den richtigen Momenten. Das ist anstrengend, das ist richtig, aber dafür braucht man ja auch nicht nur Zeit, sondern auch die Kraft. Und also ich denke, das hat viel mit, sag ich mal, einer gewissen inneren Arbeit zu tun, diese innere Arbeit aber auch ins Außen zu tragen und in den reinen strukturellen, wenn ich mir, ne, die Unternehmen so anschaue, mit denen ich viel, viel darüber gearbeitet habe, ist so ein Mantra, was viel im Unternehmenskontext genutzt hat, ist ja Performance is Potential minus Interference. Also unsere Leistungsfähigkeit ist unser Potenzial minus die Störung. Und jetzt ist es ja so, wenn wir es nur, also wir blenden mal alle ethischen und Innovationsvorteile und all das aus, sondern wenn wir wirklich nur darauf schauen, ein Unternehmen möchte Performance, möchte leistungskräftige, produktive Hände, sage ich mal, Hands on Deck haben, Headcounts haben. Jetzt müssen wir natürlich schon dafür sorgen, dass die Störungen so minimal wie möglich gehalten haben. Und es ist natürlich für Menschen explizit oder implizit eine Störung, wenn man entweder wenn man quasi sich anpassen muss die ganze Zeit, um einer Mehrheit in irgendeiner Form anzugehören. Mhm. Und das erstmal anzuerkennen, ist ganz, ganz, ganz viel wert, zu sagen, das stimmt. Mhm. Sobald hier Mehrheit und Minderheiten Spielchen losgehen, dann ist eine Störung und damit auch ein Leistungspotenzial gedrückt. Übrigens meistens von der, die in der Minderheit sind, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, laut genug zu sein oder visibel genug zu sein oder zu beweisen, dass sie gut sind, müssen sich auch noch anstrengen und Energie darauf verwenden, anzupassen oder der Mehrheit anzupassen. Und das erstmal anzuerkennen, ist, glaube ich, eins, weil dieses Anerkennen nimmt vielleicht Unternehmen so ein bisschen auch diesen Tokenism oder diese schnelle Lösung, also ne, wir haben jetzt schnell mal einen Blogbeitrag für LGBTQI oder wir haben schnell mal feiern wir den Weltfrauentag und haben was dazu veröffentlicht. Das sind so unreflektierte, unterkomplexe Lösungen. Und dann, wenn man sagt, okay, wir nehmen das wirklich ernst, wir erkennen das an, das ist wirklich, und dann wird es natürlich unangenehm im Sinne von, ja gut, dann, ich nenne das Management Rigor, dann brauchen wir die gleiche Rigorosität, die wir bei anderen Kennzahlen anwenden. Also bei Vertriebszahlen gibt es Fire Drills und gibt es genaue Zielvorgaben, Verantwortlichkeiten, Action Teams, Timelines, KPIs und so weiter. Warum haben wir denn die bei all den anderen Themen, die eher langfristig quasi auf Innovationskraft einzahlen? Warum haben wir die nicht? Und wollen wir die haben? Okay, wenn wir sie haben wollen, dann müssen wir eine Ziele machen, und zwar die Ziele nicht nur auf großer Unternehmensebene und dann sagen, jetzt sind wir alle dafür verantwortlich, weil das dann wieder ganz viel die nach unten quasi wälzt, die Verantwortung, sondern sagen, gut, wer ownt denn eigentlich jeden Tag die Einstellungen, die Beförderungen und Förderungen so oder so, wer reduziert Fluktuationen? Das sind Führungskräfte. Das sind Führungskräfte mit Personalverantwortung. Und dann, wenn man es auf die Ebene runterbricht, dann wird es taktisch. Dann wird es wirklich unangenehm, weil dann kommen Fragen wie ja, wo stelle ich denn jetzt andere Menschen ein? Wo finde ich die denn? Wie führe ich Interviews, die anders oder die gerechter, chancengerechter aufgebaut sind? Habe ich eine Best versus First Strategie, wenn es ums Einstellen geht? Wie befördere ich nicht die lautesten und extrovertiertesten und Vollzeitmenschen, die einfach mehr vor meiner Linse sind den ganzen Tag, sondern Menschen, die eben, sei es in Teilzeit oder woanders remote arbeiten oder wie auch immer, die ich einfach, das ist ja ein unterbewusster Bias. Und so kann man anfangen, und das ist ein langwieriger Prozess, und der funktioniert meiner Ansicht nach nur, wenn er rigoros, also Management Rigor, auch durchgezogen wird, weil sonst bleiben wir wieder bei den Blogbeiträgen sozusagen. Also dann kommen wir wieder zurück zu Square One. Also es ist komplex, glaube ich, aber hey, alle schreien nach Transformation, und gerade in der Privatwirtschaft, ne, arbeiten sehr viele, sehr schlaue Menschen. I think we can do it.
Dein Buch Workshift verlinken wir in den Shownotes, auch deine Website.
Und unsere Website, Vera, auch. Unsere Website. Ja. Das musst du ja mal sagen. Ja. Unser großartiger New Work Online-Kurs. Nee, also der ist wirklich a lot of the thoughts, die wir da drin haben und weitergeben, zu dem wir übrigens immer wieder so positive Resonanz bekommen. Also zumindest schreiben mir Leute das. Steckt ja auch im Buch. Ne? Also danke auch für deine Arbeit.
Ja, ja, wir haben einen Kurs gemeinsam, den verlinken wir auch in den Shownotes zum Thema New Work. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage zum Thema Bücher. Ja. Wir haben dein Buch in den Shownotes. Gibt es noch was, was du vielleicht besonders gerne verschenkst oder immer mal wieder selbst so zur Hand nimmst, weil hier so viele gern lesende Menschen zuhören?
Also zur Hand nehmen tatsächlich auch fürs Buch. Rutger Bregmann lese ich sehr gerne. Das, also im Grunde, Buch ist eine wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Dann mehr aus der Belletristik. Das Buch, was ich am allermeisten in meinem ganzen Leben schon verschenkt habe, ist Das achte Leben von Nino Haratischvili. Fantastisch! Also life-changing Book. Und last but not least, Liv Strömquist, wenn es mehr so um die Gleichberechtigung geht. Ich habe nie gerne Comics gelesen, und es wird auch der erste und letzte sein, den ich gelesen habe, aber fantastische Comics sozusagen, wie sie über der Ursprung der Liebe, der Ursprung der Welt, so heißen ihre Bücher. Und man ist wirklich, ich saß und habe gelesen, mein Partner saß daneben, und ich habe wirklich jede zweite Seite, hör dir das an, großartig. Und er lachte mit oder weinte mit oder sagte auch so, nein, das gibt's nicht und so. Also it's an infotaining book sozusagen. Ganz, ganz gut. Die drei.
Schön. Verlinken wir in den Shownotes. Und dann danke ich dir, liebe Elli, für deine Zeit, für dieses tolle Buch und deine klugen Gedanken und den Optimismus, den das auch in sich trägt. Das ist wirklich etwas, was ich gut gebrauchen kann gerade, und ich glaube, ganz viele Menschen insofern.
Danke. Danke dir für deine Arbeit, Vera.
Ich hoffe, dass du aus diesem Interview für dich nochmal einiges mitnehmen konntest, und möchte dich auch nochmal einladen, gerade wenn du vielleicht auch nach mehr Sinn suchst, wenn du dich vielleicht auch fragst, wie kann mein Leben nochmal gerade aus der Perspektive von ich möchte etwas beitragen, anders Bedeutung bekommen, wie kann ich das auch so mit meinen Zeitkontingenten vereinbaren und vielleicht auch Dinge tun, die wirklich gut für mich passen und stimmig für mich sind. Nochmal gerade das Thema Arbeitswelt aufs Tableau zu nehmen und auch da nochmal genau hinzugucken, zu überlegen, inwieweit du dort vielleicht auch schon wichtige und wertvolle Dinge tust, die bedeutsame Veränderung möglich machen. Und inwieweit du da vielleicht auch schon durch das Anecken hier und da, durch das Umdenken, durch Kollaboration, durch einen Fokus auf vielleicht auch nochmal andere Messgrößen durchaus Veränderungen bewirken kannst und auch bewirkst und wie das ja auch Ressourcen und Energie braucht und wie du das würdigen kannst und vielleicht auch nochmal für dich überlegen möchtest, wie das noch wirkungsvoller sein kann. Und Ellies Arbeit, unser Gespräch heute, ihr Buch bietet dafür viele Perspektiven, kluge Ideen und auch nochmal gutes Futter dafür, warum das wirklich erwiesenermaßen Impact hat und erwiesenermaßen wichtig ist und eben gesellschaftliche Veränderung auch bei der Arbeit und auch in Institutionen stattfinden muss. Und ich danke dir für deine Zeit, dass du hier dabei warst, heute zugehört hast. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.